Er wollte keine Probleme machen. Er hat mir immer geholfen, auch wenn er auf seine kleine Schwester aufpassen musste, wenn ich weg musste. Er war immer da und hat mich unterstützt. Er war für uns wie ein lebendiger Engel.
Florent war damals ein quirliger Junge.
Und er war ein ganz beliebter Schüler.
Er hatte Freunde, die auch zur Moschee gingen und die haben ihn irgendwann mitgenommen.
Sollen Sie, wenn aber der Prophet beleidigt wird, Wallahi, tut mir leid, dass ich sage, dann ist mir das scheißegal. Sie brauchen nur Allahu Akbar.
Il a dit, c'est pour aller aider les femmes.
Er hat gesagt, er würde dahin reisen, um den Frauen und Kindern zu helfen, um den Schwestern zu helfen. Welche Brüder und Schwestern, habe ich gefragt. Ich habe ihm gesagt, wir sind deine Brüder und Schwestern, deine Familie.
Bilals Weg in den Terror. Feature von Philipp Meinhold.
Ende Mai 2016 findet in Hamburg eine Trauerfeier für den 17-jährigen Florent statt. Es ist der Wunsch seiner Mutter. Einen Leichnam, den sie bestatten könnte, gibt es nicht. Niemand weiß, ob Florent in Syrien oder Irak beerdigt wurde oder irgendwo in der Wüste verscharrt. Aber wenigstens Abschied möchte seine Mutter nehmen. Gemeinsam mit einem Imam richtet Pastor Sikard Wilm die Trauerfeier in der St. Pauli-Kirche aus.
Seit 2008 war er auf St. Pauli. Ein aufgeweckter Junge, fröhlich und frech, so ein St. Pauli-Junge eben, immer zu einem Spaß aufgelegt.
Sie sind von aus Berlin, von Aldo?
Mit der Serie, ja.
Ja.
Sie machen in Englisch, bitte?
In Englisch?
Ja.
Ja, ich versuche es, ja, ich versuche es.
Bereits eine Stunde vor der Trauerfeier findet eine improvisierte Pressekonferenz vor der Kirche statt. Dutzende Kamerateams und Journalisten stehen wie eine Wand vor dem Pastor.
Sie machen eine Trauerfeier für jemanden, der nach Syrien gereist ist, um Menschen zu töten. Das ist ein Vorwurf. Warum machen Sie
das? Das ist der bedauerliche Irrweg von Florent, der sich dann später Bilal nannte. Wir machen diese Trauerfeier, weil wir der Familie und den Freunden helfen wollen, in ihrer Trauer weiterzukommen. Das muss bearbeitet werden. Wir machen aber auch diese Trauerfeier, weil es gerade junge Menschen warnen wird, diesen Weg nicht zu gehen. Das tun wir gemeinsam mit der Moscheegemeinde. Und das ist ein starkes Signal und es wird Jugendliche nicht unbeeindruckt lassen.
Zur Trauerfeier in die Kirche dürfen die Kamerateams und Fotografen nicht. Vor dem Altar steht ein großes gerahmtes Bild von Florent. Links und rechts zwei Vasen mit seinen Lieblingsblumen, orangefarbenen Gerbera. Schräg auf dem Bilderrahmen hängt ein rotes Basecap. Davor stehen seine Lieblingsschuhe, ein paar graue, ausgetretene Adidas.
Mit 14 sagte er zu mir, ich heiße jetzt Bilal. Ich habe ihn dann gefragt, darf ich dich weiterhin Florent nennen? Und er hat gegrinst, auf diesen Namen ist er getauft.
Pastor Wilm kennt Florent noch von früher. Er war ein Freund seines Pflegesohns. Fast täglich kommt der damals 10-Jährige in die Jugendgemeinde der Kirche, sitzt mit am Abendbrottisch des Pastors.
Mit 14 wusste er alles besser. Ich dachte, typisch Pubertät. Gerne hätte ich mit ihm diskutiert, aber das war nicht mehr möglich. Er durfte schon nicht mehr in unser Jugendhaus. Das hatten ihm die Brüder, die auf ihn aufgepasst haben, verboten.
Florent wird 1997 in Kamerun geboren. Als er 2 ist, geht seine Mutter nach Deutschland und beantragt Asyl. Ihre beiden Söhne bleiben in Kamerun bei der Tante. Als er 4 ist, holt sie ihn und seinen Bruder nach. Zu dritt wohnen sie in einem Asylbewerberheim in Belzig in Brandenburg. Zum Vater in Kamerun haben sie keinen Kontakt. 2008 zieht die Familie nach Hamburg, in eine kleine Wohnung nahe der Reeperbahn. Der 11-Jährige kommt an Sexshops, Spielhallen und Kneipen vorbei, einem Kino mit Kontaktlandschaft und Pärchenkabinen. Auf dem Gehweg dazwischen schlafen Obdachlose. Florent geht zum Fußball und in den Jugendclub der St. Pauli-Kirche. Auf der Stadtteilschule am Hafen findet er Freunde.
Ich habe auf dem Schulhof immer so Schulhoffreundschaften. Immer wenn man Aufsicht hat, fallen einem immer Schüler auf. Und Florent hat Kontakt zu mir gesucht.
Christoph Behrens, Florents Gesellschaftskundelehrer.
Und er war ein ganz beliebter Schüler und hat sozusagen auch so eine, finde ich, eine stille Autorität als Junge gehabt, zu dem, seine Freunde gekommen sind.
Florent stammt aus einer christlichen Familie. Seine Mutter ist eine gläubige Frau. Als er 14 ist, konvertiert er, wofür im Islam keine aufwendige Zeremonie nötig ist. Es genügt, in aufrechter Absicht vor zwei Zeugen das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist.
Er hatte Freunde, die auch zur Moschee gingen und die haben ihn irgendwann mitgenommen. Und was ich mitbekommen habe, ist dann eben, dass bei der benachbarten Moschee hier andere Menschen sich eingeschlichen haben mit salafistischem Hintergrund, die ganz gezielt Jugendliche angesprochen und abgeworben haben.
Die Moschee ist nicht weit von Florents Schule entfernt. Es handelt sich um einen flachen, mit Graffiti übersäten Bau, einen früheren Möbelladen. Rund 300 Menschen kommen hier zum Freitagsgebet, dem einzigen Gebet, das man im Islam gemeinsam verrichten soll. Es ist so voll, dass etliche Männer ihre Gebetsteppiche auf dem Bürgersteig ausrollen müssen. Nach dem Gebet treffe ich den Imam sowie Yassin, ein Mitglied der Jugendgemeinde. Imam Namli, ein hagerer Mann mit grauem Bart, hat sich hinter seinem Schreibtisch verschanzt und schaut mich über seine Brille hinweg an.
Also wir wissen noch gar nicht, worum es, um wen es geht. Wir kennen die Person nicht.
Ich habe ein Foto mitgebracht. Kennst du ihn?
Ich bin vielleicht nach dem Imam schon mit am öftesten hier und ich habe den leider noch nie gesehen.
Was würde die Gemeinde machen, wenn sie sowas mitbekommt, dass hier andere Leute probieren, welche abzuwerben?
Der Imam wiegelt ab. Externe Personen könnten bei ihnen keine Aktivitäten durchführen. Und bei denen, die an den Gemeindeaktivitäten teilnehmen, sei so etwas ausgeschlossen. Ihm sei auch kein einziger Fall bekannt, bei dem sich eines ihrer Gemeindemitglieder radikalisiert hätte.
Ich glaube, das war im Frühjahr 2012, als er dann auch sagte, von wegen, ich möchte nicht mehr Florent genannt werden, sondern Bilal. Und wenn ich meine Erinnerung nicht täusche, dann trug er damals auch schon langes Gewand und hat auch noch ganz offensichtlich die Diskussion mit uns gesucht und wollte uns quasi als Sparringspartner haben.
Florent ist jetzt 14 und in der 8. Klasse. Sein Lehrer Christoph Behrens erinnert sich.
Also haben wir auf dem Schulhof wirklich diskutiert und das fand ich am Anfang sehr anregende Diskussion.
Wie würden Sie die umschreiben?
Also aufgefallen ist uns, dass plötzlich Verschwörungstheorien im Raum waren. Es ging um den 11. September, es ging auch um Israel. Vorher kannten wir Diskussionen mit ihm, aber wir kannten diese politische Dimension nicht. Und diese Verschwörungstheorien, die waren ganz vehement. Er hat immer probiert, Israel bzw. Menschen jüdischen Glaubens pauschal zu verurteilen. Die haben ja alle Geld. Also diese klassischen antisemitischen Äußerungen, die kamen von ihm.
Die Schule erkennt das Problem und reagiert darauf. Sie bildet einen runden Tisch aus Lehrern und Sozialarbeitern. Als Ergebnis erhalten die Lehrer eine Fortbildung zum Thema Islam, Islamismus und Demokratie. Gleichzeitig gibt es in Bilals Klasse 3 zweistündige Workshops mit dem Titel »Wie wollen wir leben?« zu Fragen von Religion und Identität.
Und er war dann da, aber er ist dann abgehauen.
Nadim Gleitzmann hat die Workshops damals geleitet.
Er hat das nicht angenommen, dieses Gesprächsangebot letztendlich. Und das ist eigentlich, also wissen wir heute, ist sowas immer ein Alarmsignal eigentlich.
Haben Sie denn mitbekommen, wo und wie er sich radikalisiert hat?
Nee, das eigentlich nicht. Also ich weiß halt, dass die sich dann so im Untergrund treffen. Also wir versuchen es dann erst in irgendwelchen Moscheen. Das sind dann so Moscheevereine von Gastarbeitern häufig, also hier in der Gegend auf jeden Fall. Und da habe ich dann eben auch ein paar Gestalten gesehen, so junge Erwachsene. Also es war schon zu sehen, dass sie dann vor der Moschee sozusagen die Jugendlichen so ein bisschen abgegriffen haben. Und dass die sich dann in irgendwelchen Privatkreisen treffen, das macht das, glaube ich, auch so spannend, weil es ist dann so konspirativ. Ne? Wir sind verboten, so alle sind gegen uns. Das zeigt, dass wir auf dem rechten Weg sind. Und jetzt müssen wir halt in den Untergrund und uns da stark machen. So, ne?
Seine Mutter hat Florent christlich erzogen. Wie findet sie es, dass er mit 14 zum Islam konvertiert?
Ich hatte kein Problem damit. Denn alle Wege führen zu Gott. Es ist nur der Name, der sich in den Religionen verändert. Als Gläubiger habe ich nie gesagt, seine Religion sei nicht gut. Ich habe ihm gesagt, du musst das machen, was dir dein Inneres sagt.
Was hat ihm gefallen am Islam, dass er konvertiert ist?
In dieser Religion ist etwas Positives, das ihn sehr fasziniert hat. Eine Vertrautheit. Er hat mir gesagt, im Islam gibt es keinen Betrug. Es gibt keine Bosheit, nur Positives. Ich habe ihm gesagt, wenn es nur diese Seite sein soll, umso besser.
Nun ist der Islam ja nicht gleich Salafismus. Und er ist offensichtlich ja in salafistische Kreise reingeraten. Haben Sie davon was mitbekommen?
Ich glaube, er wusste selbst nicht, dass es diese Kreise waren.
Zu Hause hat sie von dieser religiösen Strenge nichts bemerkt, wie sie erzählt. Nur einmal verlangt Florent von seiner Mutter, dass sie ebenfalls konvertiert, was sie ablehnt.
Und ich möchte mich als Mutter mich entschuldigen zu Florent, was ich nicht vorher gemerkt habe.
Florents Mutter spricht auch auf der Trauerfeier. In der einzigen Passage, bei der sie Deutsch spricht, entschuldigt sie sich dafür, dass sie nichts gemerkt hat.
Und ich möchte da Florent mir verzeihen, Offenheit. Und ich möchte auch seinem Bruder auch mir verzeihen. Auch von Gott und von allem. Danke.
Mit einem Mal wird es unruhig in der Kirche. Die schwere Eingangstür öffnet sich, die Leute drehen sich um. Auch ich werfe einen Blick nach hinten. Ein halbes Dutzend junger Männer mit Anzügen und Sonnenbrillen hat die Kirche betreten. Einer von ihnen trägt einen Blumenstrauß.
Alle, die ein bisschen später gekommen sind, herzlich willkommen. Gut, dass ihr da seid.
Einen Augenblick stehen sie unschlüssig rum. Dann setzen sie sich in eine der hinteren Bankreihen. Rund eine Stunde dauert die Trauerfeier für Florent in der St. Pauli-Kirche. Anschließend gehe ich mit ins Jugendhaus der Gemeinde gleich nebenan. Dort sind ehemalige Lehrer und Mitschüler von Florent. Auch die Gruppe junger Männer, die zur Trauerfeier zu spät gekommen ist. Ich spreche einen von ihnen an. Er trägt einen Vollbart, wirkt ernst und verschlossen. Bilals bester Freund, wie er sagt. Sie seien zusammen auf die Schule gegangen, keiner kenne ihn so gut wie er. Bilals Freund erzählt mir, wie sie früher zusammen ins Jugendhaus gegangen sind. Wie Bilal hier mit freiem Oberkörper zu Hip-Hop tanzte. Es klingt wie aus einer anderen Zeit. Er schimpft auf den IS, die keine Muslime seien. Gleichzeitig erklärt er mir, dass man der Bibel nicht glauben könne, da sie im Unterschied zum Koran von Menschen stamme. Und dass auch Christen eigentlich Muslime seien. Auf Bilals Facebook-Seite entdecke ich später einen Kommentar von ihm. Wir Muslime sind inshallah immer die Sieger, ob im Schlachtfeld oder beim Sterben. Zitat Ende. Ich frage mich, wie ernst das zu nehmen ist. Was ist jugendliche Provokation? Was strenger Glaube? Was bereits Extremismus?
Man kann es halt einfach nicht pauschal sagen. Man muss den Jugendlichen kennenlernen. Man muss herausfinden, was ist seine Lebenssituation, um das richtig einschätzen zu können.
Nadim Gleitzmann, der in Schulen Präventionsworkshops gibt.
Ist das jetzt eine Provokation oder steckt dahinter eine waschechte salafistische Gesinnung?
Was Bilals Lehrer nicht wissen, er beteiligt sich an den Koranständen der Lies-Kampagne. Diese wird im Herbst 2011 von dem Kölner Prediger Ibrahim Abu Naji und seiner Organisation Die wahre Religion gegründet. Das Ziel, die Missionierung von Nichtmuslimen. Auf den ersten Blick kommen diese Stände harmlos daher, doch der Verfassungsschutz beobachtet sie trotzdem. Der Sprecher des Hamburger Verfassungsschutzes, Marco Hase.
Das sind keine harmlosen Koranverteilungsstände, weil uns interessiert auch nicht, ob da Korane, Grundgesetze oder Bibeln verteilt werden. Überhaupt nicht. Und uns interessieren die Leute, die dahinter stehen. Das sind politische Salafisten und insofern Verfassungsfeinde.
Das gezielte Missionieren, die sogenannte Dawa, ist ein wichtiger Bestandteil des Salafismus. wie mir der ehemalige Salafist Dominik Schmitz erzählt.
Und man hat bei der Dawa immer einen Hintergedanken, und zwar eine Art Schneeballsystem, nämlich wenn man Leute zum Islam bringt oder zu guten Taten bringt, dann kriegt man dafür auch deren Belohnung, ohne dass deren Belohnung geschmälert wird. Also wie in einer Drückerkolonne, der Erste kriegt von allen alles. Also der Prophet Mohammed würde quasi von allen Muslimen die guten Taten bekommen, weil er der Initiator ist.
Auf Bilals Facebook-Seite fällt mir auf, dass der Weg in den Dschihad im Grunde schon lange vor seiner Ausreise ein Thema ist. Auch wenn ihm selbst das vielleicht gar nicht bewusst gewesen sein mag. Immer wieder postet er Löwenbilder, einem Symbol für muslimische Kämpfer. Einmal ein Bild mit der Aufschrift: Ich bin der edle Krieger, ich bin das Schwert Allahs. Bereits mit 13 postet er ein Lied des ehemaligen Berliner Gangster-Rappers Deso Doc alias Dennis Kuspert, der heute zu den bekanntesten IS-Kämpfern zählt.
Wandert aus, Usbekistan, Afghanistan, wir kämpfen in Khorasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Es handelt sich bei diesem Lied um einen sogenannten Naschid. Ursprünglich waren Naschids fromme islamische Lieder. Mit Extremismus hatten sie nichts zu tun. Heute dienen sie Islamisten als dschihadistische Hymnen. Der IS unterlegt seine Videos damit.
Im Endeffekt ist das auch wieder ein Teil dieser Jugendbewegung. Es ist ein Hip-Hop-Ersatz sozusagen.
Weil viele Salafisten Musikinstrumente als verboten betrachten, hört auch Dominik während seiner Zeit in der salafistischen Szene Naschids.
Ja, es ist immer der Tenor natürlich. Das ewige Leben im Paradies und so weiter, ja. Und oft kommt, wird dann auch, ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber oft wird dann auch die Mutter thematisiert. Oh Mutter, weine nicht und so weiter. Dein Sohn ist im Dschihad und so. Ja, und es wird natürlich immer glorifiziert, sich für seine Geschwister einzusetzen und dann im besten Falle zu sterben auf dem Wege Gottes, um dann eben alle Sünden vergeben zu bekommen und ja, die guten alten Paradiesfrauen zu ergattern sozusagen, die ja immer wieder Thema sind.
Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden für Allah und seinen Gesandten und das Leben nach dem Tod.
Sterben, um zu leben, ist der Titel eines anderen Naschids, den Bilal mit 14 postet. Darunter fällt mir der Kommentar einer Facebook-Freundin namens Anke auf. Zitat: Und Grüße an den Verfassungsschutz. Ich hoffe, die haben ihre Augen auf und geben gut auf euch Acht. Anke ist eine der wenigen weiblichen Facebook-Freunde, die Bilal hat.
Ich dachte, er ist komplett auf dem falschen Weg, aus irgendeinem Grund. Ich kenne ihn als feindfühlig. Und von daher hat mich das sehr erschrocken, solche Videos bei ihm zu sehen, unkommentiert und weitergeteilt. Und da habe ich mir eben Sorgen gemacht und wollte gerne wissen, mit wem er zu tun hat. Und wenn ich ihn darauf angesprochen habe, hat er die gelöscht. Die waren ein paar Tage später einfach kommentarlos verschwunden. Was dann eben so langsam aber sicher zur Folge hatte, dass er mir immer weniger gezeigt und erzählt hat. Und ich dadurch halt immer beunruhigter wurde.
In der 9. Klasse macht Bilal seinen Hauptschulabschluss. Im Sommer 2014, nach der 10. Klasse, geht er ab.
Und ich glaube, dass dieser Verlust dieser Gemeinschaftsschule, die er seit 8 Jahren da auf St. Pauli kannte, dass das für ihn wirklich ein einschlagendes Erlebnis gewesen ist. Weil der war in seiner Klasse, der war da richtig zu Hause.
Da er keine Lehrstelle hat, geht er auf die Gewerbeschule G7. Dort besucht er die duale Ausbildungsvorbereitung, eine Kombination aus 2 Schul- und 3 Praktikumstagen pro Woche.
Und ist dann auch häufiger nicht zur Schule gegangen, hat dann, soweit ich weiß, sogar ein Absentismusverfahren bekommen. Als Schule hat sich gekümmert. Und das ist so gerade die schwierige Übergangszeit zwischen allgemeinbildender Schule und Übergang in den Beruf. Und meine These ist, wäre er in einen Ausbildungsplatz gekommen, hätte er sozusagen was gefunden für sich, dann würden wir jetzt mit ihm hier sitzen.
Bereits zur Einschulungsveranstaltung an seiner neuen Schule im August 2014 erscheint Bilal nicht.
Das Problem mit den Fehlzeiten hat sich fortgesetzt. Das heißt, es ist schwierig gewesen, überhaupt zu Florent Kontakt zu haben.
Die Direktorin der Gewerbeschule, Ulrike Kettgen.
Das heißt, ständige Schreiben an die Mutter, an Florent, Anrufe, zum größten Teil haben sie nicht erreicht, unangemeldete Hausbesuche. Ja, das Nächste, was ich erinnere, ist, dass er dann einen Gerichtstermin hatte. Er war in den Weihnachtsferien in U-Haft, glaube ich. Wegen welches Deliktes weiß ich nicht.
Von einem Prozess hat mir bisher noch niemand erzählt. Bereits Anfang 2014 findet die Polizei ein gestohlenes Handy bei ihm. Da Bilal zu Gerichtsterminen im September und Dezember nicht erscheint, muss er vom 27. bis 31. Dezember 2014 in U-Haft. Im Februar 2015 wird er wegen Hehlerei zu 5 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt.
Und er ist dann danach, ab Februar 2015, nicht mehr erreichbar gewesen für uns. Also überhaupt nicht, auch die Mutter nicht mehr.
Er hat mir gesagt, dass es Leute gibt, die wollen, dass er nach Syrien reist. Ich habe ihm gesagt, nein, er soll nicht gehen. Woraufhin er gesagt hat, er würde nicht gehen. Das ist alles.
Warum wollte er nach Syrien? Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, er würde dahin reisen, um den Frauen und Kindern zu helfen, um den Schwestern zu helfen. Welche Brüder und Schwestern, habe ich gefragt. Ich habe ihm gesagt, wir sind deine Brüder und Schwestern, deine Familie. Welche syrischen Brüder und Schwestern meinst du? Ich wollte ihm zu verstehen geben, dass das nicht seine Familie ist.
Dieses Gespräch findet ein paar Monate vor seiner Ausreise statt. Gleichzeitig hat er neben seinen alten Schulfreunden neue Freunde.
Es waren große Jungs, die zu uns nach Hause gekommen sind. Und es waren viele. Ich habe sie nicht mehr bemerkt, weil sie auch nachts gekommen sind. Sie haben alles gegessen und getrunken, was es zu Hause gab. Alles. Ich konnte nichts machen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich für Bilal zwar Mutter war, aber ab einem bestimmten Punkt konnte ich ihn einfach nur machen lassen. Er stand vor mir wie jemand, der eine Aufgabe zu erfüllen hat. Ich hatte eine Vision dieses Kindes, als jemand mit einer besonderen Mission. Von daher hatte ich als Mutter nicht mehr so viel Recht auf ihn, durch meinen Glauben und meine Visionen.
Aber ich wusste, dass es nicht
Ich wusste auch wegen meiner Eingebung, dass ich nicht das Recht hatte, diese Freunde aus dem Haus zu vertreiben. In meiner Vision wurde ich gebeten, die Kinder nie zu verscheuchen und Bilal das tun zu lassen, was er will, ihn ausgehen zu lassen, wie er will, ihn von nichts abzuhalten. Das war eine der letzten Eingebungen über ihn, ihn einfach das machen zu lassen, was er will, wann er will, wo er will und mit wem er will.
Anfang Mai 2015 wird es schließlich ruhig in der kleinen Wohnung nahe der Reeperbahn. Die neuen Freunde des Sohnes bleiben aus, Bilals Matratze bleibt leer.
Ich wusste nicht, wo er ist, weil ich ihn weder per SMS noch telefonisch erreichen konnte. Habe ich ihn als vermisst gemeldet. Er war damals noch minderjährig. Ich sagte der Polizei, ich könne ihn nicht erreichen. Das war alles, was ich getan habe. Sonst nichts.
Erst 2 Wochen später erfährt sie von einem Freund ihres Sohnes, dass er in Syrien ist. Dieser Schulfreund wird nach Bilals Tod von der Polizei vorgeladen. Da er sich von der Situation überfordert fühlt, bittet er seinen ehemaligen Lehrer Christoph Behrens, ihn zu begleiten.
Was er wusste, war, dass Florent mit einem falschen Pass von Hamburg ausgereist ist, vom Hamburger Flughafen in die Türkei geflogen ist und dann über die grüne Grenze nach Syrien gereist ist und dann in ein Europahaus, so haben sie es genannt, gegangen ist, wo dann die Neuankömmlinge ausgebildet werden, um in den Kampf zu ziehen. Der Schüler war mit Florent über WhatsApp im Kontakt und über Facebook. Aber in der Regel haben sie das über WhatsApp gemacht, über Sprachmemos. Und Florent war sozusagen dann auch so weit, dass er seinen Freund gebeten hat, Kontakt mit der Mutter aufzunehmen, um sie zu informieren.
Und ist er alleine ausgereist?
Nach Aussage ist er nicht alleine ausgereist, sondern es gab eine Kontaktperson in Hamburg, die ihn angesprochen hat und dann mit ihm gemeinsam ausgereist ist.
Wie geht es für Bilal und die anderen jungen IS-Kämpfer weiter, wenn sie in Syrien angekommen sind? Was erwartet sie dort? Um darüber Genaueres zu erfahren, treffe ich einen Kämpfer, der im Unterschied zu Bilal nach Deutschland zurückgekehrt ist. Den 27-jährigen Harry S. aus Bremen. Er ist zur gleichen Zeit beim IS wie Bilal, von April bis Juli 2015.
Es sind ja mehrere Deutsche schon unten gewesen. Und mit denen kannst du ja easy Kontakt aufbauen heute. Man hat ja ein Social Network, wo man die Leute anschreibt und die gewisse Adressen und Nummern austauschen. Der Kontakt war auf jeden Fall schon da.
Die Route, die sie nehmen, ist die gängige. Über Istanbul nach Şanlıurfa im Südosten der Türkei, im Volksmund Urfa genannt. Damals eine Durchgangsstation für Dschihadisten aus aller Welt. Hier betreibt der IS sogenannte Safe Houses als Unterkunft. Schlepper bringen die ausländischen IS-Anwärter zur syrischen Grenze. Die ist etwa 50 Kilometer entfernt.
Wir waren zuerst in einem sicheren Haus außerhalb von Urfa, haben dann gewartet. Die Leute kamen mit zwei Wagen angefahren, haben uns dann alle eingeteilt, die Frauen und Kinder und die Männer unter sich. Sind dann mit dem Auto zur Grenze gefahren, wurden dann rausgeschmissen aus dem Wagen und mussten dann quasi hinter den türkischen Grenzposten einen Schleichweg rüber nach Syrien laufen.
Und auf der anderen Seite der Grenze, wie ging es weiter?
Auf der anderen Seite der Grenze wurden wir empfangen genommen in einem anderen sicheren Haus in der Stadt Tel Abyad. Dort wurden wir dann registriert, also die Namen wurden genommen, Fingerabdrücke wurden genommen, Blutproben wurden genommen, Herkunftsländer, Größe, Namen der Geschwister, was man studiert hat. Ja, so richtig wie in einem Staat, also richtige Anmeldung musste man dort durchführen, ja.
Was war es für ein Gefühl, zuerst dort anzukommen?
Man denkt jetzt, ich habe es geschafft, ich bin im Kalifat. Auch eine Art der Erleichterung nach so einer langen Reise. Man hat ja an dieses Utopia geglaubt, an diese Illusion, dass man jetzt in ein paradiesisches Land eintretet. Und man hat sich dann als, wie soll ich sagen, größeres Teil dieser Gemeinschaft jetzt gefühlt, dass man dort angekommen ist.
Nach 3 Tagen kommt Harry in ein Ausbildungscamp für eine Spezialeinheit des IS. 3 Wochen ist er in einer wüstenähnlichen Gegend nahe Raqqa.
Das Training war Intensivtraining, also es ging um Kondition, Laufen, Ruppen auf dem Boden, Springen, kein Schlaf, wenig Essen, wenig Trinken. Erniedrigung war allgegenwärtig, wenn man nicht mehr konnte, wurde man ausgepeitscht. Leute wurden an Masten gebunden, Leute wurden in Gefängnisse, auf dem Trainingsgelände verwaist, weil sie aufgegeben haben.
2-mal kommen Mitglieder des IS-Geheimdienstes auf Harry zu. Sie fragen ihn, ob er zu Selbstmordanschlägen in Deutschland bereit sei.
Ein Brite mit englischem Akzent hat mich dann gefragt, mich persönlich, ob ich nicht nach England oder nach Deutschland gehen würde, um Anschläge zu machen, da ich ja beide Länder kenne. Und dort haben die mir dann gesagt, dass es schwer für sie wäre, in Deutschland und in England Fuß zu fassen, aber dass sie in Frankreich keine Probleme haben, dass sie da genügend Leute hätten. Und sie brauchen unbedingt Deutsche, die bereit sind, ihr Leben zu geben für diese Sache. Ja.
Während Harry weiter im Trainingscamp ist, ist auch Bilal nach Syrien gekommen. Auch über seinen Aufenthalt sind Informationen bekannt. Denn er berichtet seinen Hamburger Mitschülern in einer Audionachricht davon.
Guck, Bruder, das ist so, wo ich hier angekommen bin. Ich hatte so eine Last in mein Herz. Ich bin hier angekommen, die Last ist weggegangen. Ersten Tag, wo ich hier war, alles war baba. Zweiten Tag auch. Da war das erste Haus, wo wir waren. Die neu kommen. Ich stehe da, kein Problem.
Bilal schildert seine Ankunft in der syrischen IS-Hochburg Raqqa, wo ihn der IS zusammen mit anderen Deutschen in einem Haus unterbringt. Immer wieder fragen sie, wann sie in ein Trainingscamp kommen, werden aber jedes Mal wieder vertröstet.
Die sagen immer, wir gehen jetzt Trainingslager, aber wir sind nie Trainingslager gegangen. Die haben uns immer auf denen angelogen. Die haben niemals die Wahrheit gesagt, Bruder.
Dann werden sie in ein anderes Haus verlegt.
In dieses Haus, sie dürfen nicht rausgehen. Wir dürfen nichts. Die bringen uns Essen, Alhamdulillah, und Trinken. Die Brüder streiten sich, da ist zu viel Fitna. Streit. Wir dürfen nicht mal Moschee beten. Wir dürfen nirgendwo raus. Sie sagen, ja, ihr seid neu hier, dürft nicht raus und so.
Es ist heiß in Bilals Unterkunft und der Strom funktioniert nicht. Aber darum kümmert sich niemand. Obwohl er das Haus nicht verlassen darf, geht er gemeinsam mit anderen raus.
Ich, Erkan und noch ein anderer Bruder sind einfach rausgegangen. Haben auch drauf geschissen, was die Armee gesagt haben. Wir in der Moschee gebetet, haben draußen gegessen. Da war es schön, Wallah, mein Herz war da wieder frei. Danach, ich gehe wieder in dieses Haus, es war so wie ein Gefängnis.
Nach etwa 20 Tagen kommen sie für kurze Zeit doch noch in ein Trainingslager. Anschließend in ein Haus in Mosul im Norden Iraks. Wieder dürfen sie das Haus nicht verlassen. Bisher hat Bilal in seiner Audiobotschaft sich vor allem über die Lebensbedingungen beschwert. Es ist klar, dass dies dem IS nicht gefallen kann. Aber im Grunde ist es nicht mehr als eine Beschwerde.
Wir chillen da ein paar Tage. Es passiert Schlägerei in diesem Haus. Mit Brüder unter Brüder Schlägerei und so.
Doch mit dem, was er jetzt sagt, begeht Bilal Verrat. Er schildert die Begegnung mit arabischen Brüdern, die ihm von der Front erzählen. Es ist eine Warnung an seine Hamburger Freunde. Und letztlich an alle, die mit dem IS sympathisieren.
Jetzt kommt das Derbste. Bruder, der Amir, Bruder, da, wo die kämpfen, sagt einfach zu denen, ja, kämpft einfach. Geht einfach nach vorne, stürmt einfach nach vorne. Die fragen, ja, haben wir keinen Plan, haben wir keine Taktik und so. Er sagt, nein, kämpft einfach und so. Er schickt die einfach zum Tod. Das ist so, du kannst gleich eine Pistole nehmen und dir ins Kopf schießen. Das ist genau so. Die schicken einfach die Brüder zum Tod. Die sind dahergekommen, um Allahs Gesetze zu verbreiten, um die Schwester zu helfen und nicht einfach zu sterben. Verstehst du, was ich meine? Bruder, und dieser Amir, das ist nicht Bruder, der ist nicht auf Hack, Mann. Der schickt die Brüder zum Tod.
Es ist völlig klar, dass wenn der IS von Bilals Audiobotschaft erfährt, dies seinen Tod bedeutet.
Jetzt sind Brüder verschwunden. Die wissen nicht, wo die Brüder sind. Ja, nee, die sind einfach verschwunden und so. Es gibt sogar ein paar Brüder da, die kämpfen ohne Amir, Bruder. Die Amir sitzen und sagen, geh kämpfen und sitzen und machen selber nichts. Verstehst du? Das ist nicht nach islamischer Hinsicht so richtig, Bruder.
Im Unterschied zu Bilal gelingt es Harry zu fliehen und nach Deutschland zurückzukehren. Im Juli 2016 wird er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu 3 Jahren Haft verurteilt. Vor Gericht sagt er umfassend aus.
Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es Schwachsinn ist. Ich glaube, innerhalb der ersten Woche kamen schon die ersten Zweifel. Und die Angst konnte man fühlen, diese Angst der Menschen in diesen Gebieten. Und all diese Versprechen, die diese Leute dir vorgegaukelt hatten, dass du hier paradiesisch lebst und wir eine Gemeinschaft wären und wir helfen den Syrern, wir unterstützen sie, wo wir nur können, wir bauen einen Staat auch für sie. Es hat mir nicht den Anschein gemacht, man hat gesehen, dass es nicht das ist, wonach man eigentlich getrachtet hat oder woran man eigentlich geglaubt hat.
Ich frage ihn, ob er Bilal in Syrien begegnet ist. Schließlich waren sie gleichzeitig dort.
Nein, also ich bin ihm nicht begegnet.
Das heißt, es ist auch nicht so, dass ich alle Europäer dort automatisch begegnen.
Doch, nachdem das Training beendet ist, lebst du ja in der Stadt sozusagen und dort begegnet man sich automatisch. Wahrscheinlich, als er im Mai gekommen ist, war er noch im Trainingscamp und deswegen habe ich ihn nicht gesehen.
Harry ist nicht so, wie ich mir einen IS-Kämpfer vorgestellt habe. Er wirkt weder gewalttätig noch gefühlskalt. Stattdessen scheint er empfindsam und freundlich. Doch einige Wochen nach meinem Gespräch mit ihm gerät dieser positive Eindruck wieder ins Wanken. In den Medien tauchen Videoaufnahmen auf, die nahelegen, dass Harry an einer Hinrichtung beteiligt gewesen ist. Die Aufnahmen zeigen, wie er in der syrischen Stadt Palmyra eine Pistole zieht und auf eine Person zielt. Ob er tatsächlich schießt, ist dabei nicht zu erkennen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm deswegen vor, gemeinsam mit anderen IS-Kämpfern an der Ermordung von 6 Gefangenen sowie an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Ich bin irritiert. Wie kann es sein, dass jemand so einen sympathischen und aufrichtigen Eindruck macht und möglicherweise trotzdem an Gräueltaten beteiligt war? Eine andere Frage, die sich mir stellt und die mir während meiner Recherche immer wieder begegnet: Wieso muss jemand erst nach Syrien fahren, um herauszufinden, dass es sich beim IS um Mörder und Verbrecher handelt? Bei all dem, was über die Terrormiliz bekannt ist? Warum ist Bilal zum IS gegangen? Was hat ihn dazu getrieben? Die Ausreise zum IS ist nur der letzte Schritt eines Weges, der viel früher beginnt. Im Fall von Bilal sind es rund 3 Jahre, die er in der salafistischen Szene verbringt. Um besser zu verstehen, was das mit ihm gemacht hat, treffe ich mich mit Dominik Schmitz. Er ist einer der wenigen ehemaligen Salafisten, die sich öffentlich äußern. Heute ist er 28 Jahre alt. Sein Einstieg bei den Salafisten liegt 10 Jahre zurück.
Also die erste bewusste Berührung zum Islam war durch einen marokkanischen Bekannten, den ich länger nicht gesehen hatte, der eigentlich vorher genauso gelebt hat wie ich, ja, gekifft hat, getrunken hat, Partys gemacht hat, gerappt hat. Und nach diesem Jahr sozusagen stand er dann irgendwann bei mir vorm Fenster
mit einem langen schwarzen Bart. Und natürlich habe ich dann gefragt, was ist mit dir passiert? Warum siehst du so aus, wie du jetzt aussiehst? Warum hörst du keine Musik mehr? Warum machst du dies nicht mehr und das nicht mehr? So, und ja, in der folgenden Zeit kam er dann immer wieder, hat wahrscheinlich gespürt, dass auch ich auf der Suche war. Dass
wie schnell ging das?
In ungefähr 3, maximal 4 Monaten. Mhm. Und natürlich kann man in dieser Zeit keine Religion erlernen und so weiter. Es ging da mehr um das Lebensgefühl, das ich in der Zeit hatte. Es war ein sehr positives Gefühl, ein Gefühl oder eine Situation, ein Moment, der mir Kraft gegeben hat, der mir dabei geholfen hat, aus dem Kiffen rauszukommen, der mir einen Sinn im Leben aufgezeigt hat. Ja, also wenn ich an diese Zeit 2005 im Sommer zurückdenke, dann ist es eigentlich ein positives Gefühl erstmal.
Der Islam, den Dominik kennenlernt, hat die Ausprägung des Salafismus. Eine Bezeichnung, die aus dem Arabischen stammt. As-Salaf, As-Salech, was so viel heißt wie die frommen Altvorderen.
Es geht letzten Endes darum, wie die ersten 3 Generationen nach dem Propheten Mohammed seine Worte gelebt und ja, interpretiert haben. Und jede Änderung, jede Abweichung ist abzulehnen. Also es geht da wirklich um den sogenannten Ur-Islam, was im Koran steht, was in der Sunna steht, also im Leben des Propheten. Und wie die 3 Folgegenerationen diese Worte gelebt haben. Es fängt dabei an, dass man Frauen nicht die Hand gibt, Frauen nicht in die Augen guckt, dass man nicht mit Frauen spricht, dass man keine Musik hört, dass man nicht mit Ungläubigen seine Zeit verschwendet, bis zu Dingen, wo man sagt, okay, das ist jetzt keine Pflicht in dem Sinne, aber wir müssen dem Propheten nacheifern. Das geht dann so weit, dass man sagt, wir müssen mit dem linken Fuß in die Toilette gehen, mit dem rechten Fuß raus. Manche Salafisten geben den Kuffar, den Ungläubigen, nur die linke Hand, die dreckige sozusagen. Aber das ist dann schon auch so ein bisschen Interpretation. Da gibt es auch dann unter Salafisten Meinungsverschiedenheiten. Aber eigentlich im Prinzip waren all die Dinge mindestens verpönt, meistens sogar verboten, die für mich normal waren als 17-Jähriger.
Heute bezeichnet Dominik die Salafisten als Sekte. Und das, was sie mit jungen Menschen machen, als Gehirnwäsche.
Jede Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich selbstständig getroffen. Aber jede Entscheidung basiert auf einer gewissen Grundlage. So, und die Grundlage ist, bei Salafisten entweder Folge zu leisten oder eben zu sündigen und in die Hölle zu kommen im schlimmsten Fall. Und genau das ist eben eine Art Manipulation, weil eben die Ideologie die volle Palette an Entscheidungsmöglichkeiten wegnimmt und nur noch 2 übrig lässt, nämlich folgen oder eben abzudriften, auszuscheiden oder eben zu sündigen.
Das heißt, es gibt nur Schwarz und Weiß.
Auf jeden Fall. Also das zeichnet den Salafismus ganz klar aus, dass es eben nur eine bipolare Welt gibt, so, die Schwarz und Weiß hat, Freund und Feind, richtig und falsch. Es gibt keine Grauzonen dazwischen.
Inwieweit hat Bilal dieses Weltbild verinnerlicht? Was bedeutet es, so zu denken? Um das herauszufinden, schaue ich mir gemeinsam mit Dominik Bilals Facebook-Profil an. Es reicht zurück bis ins Jahr 2011. Auf den ersten Blick das ganz normale Profil eines 13-Jährigen. Bilal, Gefallen Bushido und Notorious B.I.G., die Filme Hangover, Crank und Rambo. Burger King Altona hat er mit einer 1 bewertet. Er postet Quatsch wie: Bei 30 Likes sag ich, wen ich liebe. Aber auch schon ein erstes Video von Pierre Vogel. Lerne das Gebet mit Abu Hamza. Bald folgt er weiteren Islamisten wie Bernhard Falk, Sven Lau oder Marcel Krass. Dem Who is Who der salafistischen Szene in Deutschland.
Bilal, das sieht man hier auch auf einem Bild, trägt teilweise auch die typische Kleidung der Salafisten, also Kaftan, Käppi. Du hast das auch getan, das getragen. Warum tut man das?
Ja, in erster Linie habe ich damit angefangen, weil man natürlich Zugehörigkeit zeigen will. Und was auch immer eine große Rolle gespielt hat, waren diese Sätze von Pierre Vogel zum Beispiel: Ihr müsst stolz auf eure Religion sein und so. Ne? Und ich habe halt gedacht, gut, mit blauen Augen und blonden Haaren durch die Stadt, durch Mönchengladbach zu gehen, mit meinem Gewand voller Stolz und so weiter, keiner kann mir was. Das ist auch eine Art von Dawa sozusagen und das zeigt einfach eine Abgrenzung von der Gesellschaft, eine Art Rebellion irgendwo. Genauso wie Punks es auch tun, es wird zu einer Art Subkultur, also zu einer Jugendkultur.
Ein großes Thema für ihn ist schon ganz früh mit 13, 14 das Verhalten, das richtige Verhalten von Frauen. Also da kommen immer wieder Einträge, da schreibt er zum Beispiel hier: Einem guten Mädchen braucht man nichts verbieten, weil sie von alleine weiß, was falsch ist. Oder wenn man euch anschaut, weil ihr enge Hosen anzieht, sagt ihr, guckt nicht. Dann bedeckt euch mit Hijab, damit man nicht zu gucken hat. Warum ist das so ein großes Thema?
Ja, weil natürlich dieser Junge sich auch einfach nur nach einer Freundin gesehnt hat, nach der ersten Liebe und so weiter. Aber man halt direkt diese Argumentation dann adaptiert, von wegen Frauen, die keinen Kopftuch tragen, sind unrein. Frauen, die sich nicht nach den Gesetzen Allahs verhalten oder richten, die sind auf dem Weg in die Hölle. Und man hat schon Angst, einer Frau in die Augen zu gucken, mit einer Frau zu kommunizieren. Es könnte Sünde sein, es könnte zum Sex verleiten, was natürlich ja utopischer Schwachsinn ist einfach so. Aber wenn man sich in diese Welt reinbegibt und die lebt, dann fühlt es sich wirklich so an.
Die Angst vor der Hölle begleitet auch Bilal. Er postet ein Video des Hamburger Salafistenpredigers Abu Abdullah mit dem Titel Die Hölle. Krasser Trailer.
Diese Hölle, die heult auf und die schreit und die pfeift und die atmet und die gerät in Wallung. Und sie will sich losreißen von den Malaika und sich losreißen von den Seilen der Engel und will auf die Menschen los, damit sie sie verbrennt für ihre Sünden, damit sie sich rächt für Allah Azza wa Jal.
Bilal schreibt, wer nicht den Islam annimmt, wird für die Ewigkeit in der Hölle brennen. Hat man da, das ist schwer vorstellbar für mich, hat man da tatsächlich Angst vor?
Ja, auf jeden Fall. Also für Salafisten ist die Hölle eine sehr, sehr realistische Vorstellung, die auch genau so existiert. Ja, und man stellt sich eben die Hölle wie einen Ort vor, an dem man ewig brennt, an dem einem die Haut abgerissen wird und einem wieder eine neue Haut wächst, nur damit sie dann wieder abgerissen werden kann oder Steine auf Köpfe fliegen und dann ein neuer Kopf wächst. Also es klingt wirklich wie ein Science-Fiction-Film. Aber wenn man dieses Bewusstsein, dieses Lebensgefühl hat, dann wird das wirklich so eine reelle Vorstellung und man richtet sein Leben darauf aus.
Ja, hallo. Ich nehme das Gespräch auch auf, ja? Nur zur Sicherheit, falls irgendwas entstellt werden sollte. Weil wir haben ja schon viele negative Erfahrungen gemacht.
Pierre Vogel ist ein ehemaliger Profiboxer und Konvertit und der bekannteste Prediger des Salafismus in Deutschland. Auf Facebook hat er über 200.000 Fans. Für seine Anhänger ist er nicht nur religiöse Autorität, sondern auch eine Art großer Bruder und Kummerkasten. Sie fragen ihn Dinge wie, darf ein Mädchen während der Periode fasten? Darf man im Ramadan Zahnpasta benutzen? Ist es haram, also verboten, einen bestimmten Handyvertrag abzuschließen? Auch für Bilal spielt er eine wichtige Rolle. Es gibt ein YouTube-Video von Vogel, das viel über ihn und sein Islamverständnis verrät.
Guck mal einer auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mach dir jetzt Islam, bringe ich dir jetzt in 30 Sekunden bei. Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Muhammad SAW. Er kam mit dem Buch, den Koran. An den hast du zu glauben, da ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies. Wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam. Wie lange hat das gedauert?
Bilal gefallen diese Videos. Er teilt sie auf Facebook, fährt zu Vogels Kundgebung. Ich erzähle ihm, dass Bilal ein Fan von ihm war. Der hat auf Facebook ihre Vorträge geteilt, der ist zu ihren Veranstaltungen in Hamburg und Bremen gefahren, der hat mit ihnen das Gebet gelernt. Trotzdem ist er zum IS gegangen. Haben Sie da eine Erklärung für?
Also Sie meinen, der hat durch meine Videos das Gebet gelernt.
Nee, nicht persönlich, aber der war, kann man schon so sagen, Sie waren eine wichtige Person für den.
Mich hat nie jemand persönlich gefragt, soll ich zum IS gehen? Ja. Oder soll ich nach Syrien gehen? Ich habe nie jemand persönlich gesprochen. Fakt ist, es gibt einige, die sich von uns abgewandt haben, weil halt die Dauer, der Ruf zu diesen Gruppen auch da ist. Ich verliere Leute. Wir können auch eine andere Gemeinsamkeit finden. Ich kann Ihnen sagen, 100% von denjenigen, die nach Syrien ausgewandert sind, haben irgendwann mal in einer DITIB- oder Miligürisch-Moschee gebetet. Warum? weil es überall die militärisch Moscheen gibt und sie zwangsläufig mal da sind. Jeder von denen, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist in Deutschland zur Schule gegangen. Keiner kommt aber auf die Idee zu sagen, das war bestimmt der Klassenlehrer in der Schule schuld. So, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja auch absurd, warum sollen die schuld daran sein? Ja, genauso kann ich sagen, es ist ja absurd zu sagen, ich bin schuld, wenn sich Leute von mir abwenden und dann auf einmal einen anderen Weg einschlagen.
Das letzte Lebenszeichen, das von Bilal bekannt ist, ist die Audiobotschaft, mit der er seine Freunde warnt. Am 7. Juli 2015 macht auf Facebook dann die Nachricht von seinem Tod die Runde. Freunde ersetzen ihre Profilbilder durch Fotos von ihm oder schreiben Beileidsbekundungen an seine Pinnwand. Mein Bruder, ich weiß noch, Boxen. Du hast das Herz eines Löwen. Ruhe in Frieden, mein Starker. Inshallah kommst du ins Paradies. Mein Beileid, Bruderherz. Ich weiß die Zeiten, als wir gemeinsam Koranschule waren. Du warst immer motiviert, was zu lernen. Als ich mir diese Beileidsbekundungen genauer ansehe, bin ich irritiert. Denn der Abschiedsgruß, mein Bruder, ich weiß noch, Boxen, du hast das Herz eines Löwen, wurde von Bilals eigenem Account ausgeliked. Das heißt, nach seinem Tod. Wann und wie also ist Bilal umgekommen? Und woher weiß man überhaupt, dass er tot ist? Der Hamburger Verfassungsschutz teilt mir mit, dass es aus dem Dschihad-Gebiet natürlich nicht solche Belege über den Tod eines Menschen gebe, wie wir sie aus Deutschland kennen. Dennoch sei nach den vorliegenden Erkenntnissen, Zitat, sehr davon auszugehen, dass Bilal ums Leben gekommen ist. Der Sprecher des Verfassungsschutzes, Marco Hase.
Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute unklar. Nach unseren Erkenntnissen gibt es aber bestimmte Thesen und Vermutungen in der salafistischen Szene, die bis heute geäußert werden. So kann es sein, dass Bilal von IS-Angehörigen selbst vor Ort umgebracht worden sein könnte, als man gemerkt hat, dieser junge Mann hat uns durchschaut, kritisiert die Zustände dort und insofern könnte Bilal als Abtrünniger behandelt worden sein.
Ist bekannt, ob er an Kampfhandlungen teilgenommen hat?
Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Nein.
Tatsache ist, seit Anfang Juli 2015 hat Bilal sich nicht mehr gemeldet. Weder bei dem Schulfreund, mit dem er nach seiner Ausreise in Kontakt stand, noch bei seiner Mutter, mit der er zweimal telefoniert hat.
Wie war das? Worüber haben Sie da gesprochen?
Diesen Punkt kann ich nicht beantworten. Für mich ist das zu schwer.
Es tut mir leid, dass ich so viele schmerzhafte Fragen vielleicht auch stelle. Ich möchte trotzdem fragen, wie Sie von dem Tod Ihres Sohnes erfahren haben.
Ich hatte einen Traum am 1. Juli, dass er nicht mehr lebt. Und am 6. haben seine Freunde mir gesagt, dass er tot ist. Der angerufen hat, hat es mir gesagt. Und ich habe dann gesagt, dass er seit dem 1. tot ist. Ich habe gesagt, dass ich geträumt habe, dass er am 1. Juli zwischen 2 und 4 Uhr gestorben ist und nicht am 6. So steht es in meinem Notizbuch.
Gleichzeitig mit seiner Mutter erfährt auch Anke von seinem Tod.
Ich habe ihn angeschrieben, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Dann hat jemand geantwortet, dass er tot ist.
Am 22. Juni schreibt sie ihm auf Facebook, ich wünsche dir einen schönen Ramadan. Da sie keine Antwort bekommt, fragt sie am 6. Juli um 15.57 Uhr nach. Wo bist du, Kleiner oder Großer? Muss ich mir etwa Sorgen machen? Die Antwort von seinem Account kommt eine Minute später.
Achi Bilal ist Shahid, inshallah.
Shahid heißt Märtyrer.
Wer schreibt hier?
Freund, Bilal.
Ist alles okay? Gleich ist Fastenbrechen. Wo bist du?
Achi Bilal, Shahid, inshallah.
Why? Who are you?
Friend, Bilal.
What happened to him?
The Kuffar shoot him, die Ungläubigen. May Allah accept him.
I want to see a picture, before I inform his mother.
Das kann er ja nicht mehr selber gewesen sein. Ich konnte auch nicht erkennen, wo die Nachricht geschrieben wurde. Ob das überhaupt aus dem Irak oder aus Syrien kam, die Nachricht, oder aus Hamburg oder sonst woher, weiß ich nicht. Es kam auf jeden Fall von seinem Facebook-Account, aber es kann ja überall gewesen sein.
Danach gibt es keine weitere Antwort des Fremden. Ein Blogger, der sich mit der dschihadistischen Szene aus Deutschland beschäftigt, schreibt seine Kontakte im Kampfgebiet für mich an. ohne Ergebnis. Doch dann komme ich über Umwege an eine weitere Sprachnachricht von Bilal. Die Nachricht ist nicht lang, nur etwa 30 Sekunden. Und vermutlich ist es Bilals letzte.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn ich falle, wenn ich zu Allah zurückkehre mit Rahma, macht Dua, dass Allah mich annimmt. Wenn ich zu Allah zurückkehre, dann wird dieser Bruder auf Französisch eine Sprachmemo senden. Oder ja, auf Französisch eine Sprachmemo senden, dass ich tot bin. Dann zeigst du, ja. Wenn du seine Stimme hörst, dann weißt du, dass ich gefallen bin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wenn er fällt, wird ein französischer Kampfgefährte seinen Hamburger Freund informieren. Über den soll die Todesnachricht dann zur Mutter gelangen.
Und was wissen Sie durch den Freund über den Tod?
Nichts mehr. Nur, dass sie dort in eine Stadt gegangen sind, um zu kämpfen. Aber mehr weiß ich darüber nicht.
Und was hatte der Freund nochmal über diesen Kampfeinsatz geschildert?
Also er hatte geschildert, dass die in einer Formation, glaube ich, mit 10 Leuten in den Kampfeinsatz geschickt worden sind. 3 vorne, 4 in der Mitte und 3 hinten. Und Florent war anscheinend in der ersten Reihe und ist dann wohl relativ schnell angeschossen worden. Das sind auch Aussagen, die er getätigt hat, wo ich aber nicht weiß, woher die kommen.
Vielleicht war es also auch nur das, was sowieso für ihn und seine Kampfgefährten vorgesehen war. Ein Kampfeinsatz, wie ihn Bilal in seiner ersten Audiobotschaft im Grunde vorweggenommen hat.
Ja, kämpft einfach. Geht einfach nach vorne, stirbt einfach nach vorne. Die fragen, ja, haben wir keinen Plan, haben wir keine Taktik und so. Er sagt, nein, kämpft einfach und so. Er schickt dir einfach zum Tod. Das ist so, du kannst gleich eine Pistole nehmen und dir ins Kopf schießen. Das ist genau so. Die schicken einfach die Brüder zum Tod.
Für Bilals Mutter ist diese Audiobotschaft der einzige Trost, den es gibt. Es ist ein bisschen so, als wäre ihr Sohn als Bilal zum IS gegangen und in der Botschaft als Florent zu ihr zurückgekehrt. Am Ende hat der andere gewarnt.
Je peux dire, selon les visions dont j'avais.
Ich kann sagen, dass ich meinen Eingebungen zufolge wusste, dass Bilal für eine solche Mission hier ist. Dass er hier ist, um dem Ende einen Anfang zu geben. Was will ich damit sagen? Um einer Katastrophe ein Ende zu bereiten. Einem Erlebnis, das ihn traumatisiert hat, das ihn viele Tränen hat vergießen lassen. Um hier gewissen Menschen die Augen zu öffnen, um manche Dinge zu beenden. Ich wusste nicht genau, wo das hinführt. Aber nach dieser Nachricht wusste ich, dass diese Vision eingetreten ist. Ich habe jemanden verloren, der ein guter Mensch war.
Was ich selber natürlich als Pastor nie mitmache, das habe ich ja auch bei anderen Trauergesprächen, das ist eine Überhöhung der verstorbenen Person. Ich sage, Florent ist etwas gelungen, ihm ist es gelungen, seine Freunde zu warnen. Damit hat er möglicherweise andere bewahrt, dem IS zu folgen. Und trotzdem ist er ein Irregeleiteter und hat schlichtweg eine Radikalisierung gewählt und Vertrauen zu den falschen Leuten gefasst. Und das ist einfach auch traurig. Und es ist auch traurig, dass wir ihm nicht haben stärker helfen können, dass wir nicht dichter an ihm dran waren.
Verführt werden, festsitzen, gebrochen sein, nicht verstehen, nicht verzeihen.
Bilals Weg in den Terror. Feature von Philipp Meinhold. Es sprachen Nina Weniger, Kamil Jamal, Judith Engel und der Autor. Ton: Martin Selig, Bernd Bechtold, Benjamin Ino, Wenke Decker und Katrin Witt. Assistenz: Sarah Krüger. Musik: Gudrun Gut. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Jens Jarisch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.